Vor 2 Wochen hatte ich ein Thema, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, das ist viel zu umfangreich und so, habe ich also so ein bisschen aufgeteilt. Deswegen gibt es jetzt Fortsetzungen, falls jemand vor 2 Wochen da war. Ansonsten wiederhole ich auch ein bisschen. Es ging um den Stamm Juda und den Stamm Benjamin. Klingt nach so einer sehr trockenen Bibelarbeit. Gell? Aber ein über Jahrtausende in der Heiligen Schrift dokumentiertes Verhältnis dieser beiden Stämme Israels zueinander, wo ich glaube, dass wir etwas lernen können über unsere Beziehung zueinander als Christen, als Stämme, vielleicht als verschiedene Kirchen auch, Gemeinden, als Geschwister im Leib Christi, als Juden- und Heidenchristen zum Beispiel, ist ja auch ein Riesenthema im Neuen Testament, ja, dass man da auch bestimmte Animositäten hatte. Und es wiederholt sich immer wieder, dass diese beiden Stämme eigentlich einander zum Segen gesetzt sind, aber doch immer wieder in Rivalität und in Stress miteinander gekommen sind. Das ist sehr spannend so zu sehen. Ich hatte das bei Juda gezeigt, dass er ja, nachdem sie den Bruder Josef verkauft hatten, dass er vor dem Pharao, beziehungsweise vor Josef, aber am Thron Ägyptens eigentlich, ja, bereit war, Fürsprache einzulegen für seinen Bruder Benjamin, dass er nicht dort bleiben muss. Er wollte stellvertretend als Bürger dort gefangen genommen sein, damit dieser Junge frei ausgeht, der jüngere Bruder. Ein wunderbares Bild, was auch den Josef zu Tränen gerührt hat. Ich muss auch immer weinen, wenn ich das in der Bibel lese, diese Geschichte, wie dieser mächtige ägyptische Herrscher da in Tränen ausbricht, weil er so gerührt ist von der Liebe dieses Bruders, der doch vor Jahren so lieblos war. Ja, also da kann sich auch was verändern in uns. Dann haben wir gehört von dem Jahrhunderte später dokumentierten Verhältnis von König Saul zu David. König Saul, der ja eigentlich entgegen dem Segen von Jakob über seine Söhne das Königszepter gar nicht verheißen bekommen hat, sondern Juda hat es ja verheißen bekommen. Aber im Auftrag Gottes salbt Samuel Saul, den Sohn des Kisch, steht da immer zum König. Und in dem Moment, wo David an den Hof kommt, durch die Umstände, dass sie einen Hafenspieler suchen, der ihm den bösen Geist vertreiben kann, kommt eine gute Phase in sein Leben, eine Erleichterung, ein Segen, ein Bild dafür, dass sie sich zum Segen werden. Aber das kippt um in Hass, wo er mit Neid und Missgunst sich anstecken lässt, natürlich auch vom Teufel, aber eben auch in seinem Herzen, plötzlich den David nicht mehr ertragen kann. Ja, ist auch was ganz Interessantes, wenn man das nicht ertragen kann, dass jemand anderes, ich sage jetzt mal, auch gesalbt ist. Ja, dann entstehen so ganz schwierige Stimmungen. Und er wirft den Speer nach David und ein ganz schwieriges Verhältnis. David muss fliehen, sie kommen nicht mehr zueinander zu Lebzeiten. Aber ich habe erwähnt, dass es auch einen Jonathan gibt, den Sohn von David, den Kronprinz. Ja, der zukünftige König Israels eigentlich, zu Lebzeiten Sauls, der aber sein Herz David öffnet in tiefer Freundschaft. Es gibt auch Leute, die haben schon da mehr in diese Beziehung, diese Männerfreundschaft reinlegen wollen, als da jemals drin stand. Aber es muss eine wirklich innige Freundschaft gewesen sein, die ja so weit geht, aus Jonathans Sicht, dem Kronprinzen aus dem Stamm Benjamin, dass er dem Sohn Isais aus dem Stamm Juda, dem David den Vortritt lässt, dass er König wird. Ich freue mich mehr darüber, dass du gesegnet wirst, als dass ich Karriere mache. Ich freue mich mehr darüber, dass du vom Herrn gebraucht wirst, als dass ich groß rauskomme. Das ist die Gesinnung dahinter. Ja? Es gibt so Augenblicke in meinem Leben, wo ich so ein, das kommt so von innen heraus, weil ich so ein tiefes Gebet über irgendeinen Bruder hatte, wo ich sehe, Gott, gebrauche ihn, von mir aus mehr als mich. Ja, und tatsächlich ist auch passiert. Und er steht plötzlich im Rampen nicht viel mehr als ich. Ja. Und so, aber ist doch wunderbar, wenn uns so eine Gesinnung, eine wohlwollende Gesinnung aufsteigt. Und Jonathan hat seine Karriere bewusst hinten angestellt, sogar darauf verzichtet. Er wusste, dass Gott David gesalbt hat und dass er König werden soll, statt seiner. Und die sind Freunde geworden. Die müssen sich nicht bekämpfen wie Todfeinde, die können auch Freunde werden. Das ist übrigens auch im modernen Israel so. Wenn die in Israel lebenden Araber, wenn die sich gut vertragen, Gibt es ganz viele, die sich wunderbar vertragen. Gibt gemeinsame Brunnenprojekte, gemeinsame ein Holzprojekt, irgend so eine Straße, da ist ja so ein jüdisches Viertel, dann ist ein arabisches. Aber die vertragen sich. Ja, ist auch dokumentiert. Es gibt nicht nur Hass, man kann es auch genau andersrum machen. Ist keiner verpflichtet, aus Tradition der Eltern heraus irgendwie irgendjemanden zu hassen, nur weil die Eltern untereinander Stress hatten. Wir sind nicht verpflichtet, ja, diese Fäden zu übernehmen. Und so war Jonathan. Jetzt geht's weiter. Jetzt hatte ich das letzte Mal noch nicht erwähnt. Der Jonathan hat so eine Schwester. Also heute kommen viele Namen und so. Also, aber daran merkt man doch, wie wenig meine Bibel liest, oder? Wenn ich hier lauter neue Sachen erzähle, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Normalerweise kennt man das alles aus dem FF, ja? Aber ich merke immer, wie noch nie gehört, das noch nicht gehört. Ey Leute, ich kann nur sagen, lest die Bibel. Gibt so ein Kinderlied, lest die Bibel und so. Das lohnt sich. Diese ganzen Geschichten, die uns vielleicht vermeintlich langweilen, die erzählen aus unserem Leben, von unseren Gefühlen vor 2000, 3000 Jahren. Auch diese Genesis-Geschichten, Juda und seine Brüder, das ist wie aus dem wahren Leben, das sind Familiengeschichten, wie sie heute tagtäglich passieren. Bei Christen und bei Nichtchristen. Und deswegen stehen sie da, weil sie das illustrieren. Deswegen ist auch so ein dickes Buch draus geworden. Also ich nehme da die ganze Menge von mit. Also die Schwester von Jonathan, jetzt habe ich euch Bedenkzeit gegeben. Die hat den David geheiratet, wo er noch gar nicht König war. Es gibt zwei verschiedene Namen, die da kursieren. Merab wurde ihm versprochen, hat Saul nicht eingehalten, aber eingehalten. Aber bei Michal musste er sein Wort halten. Und jetzt hat sich sogar durch eine Ehe, hat sich sogar der Stamm Juda mit dem Stamm Benjamin verbunden. Und anfangs liebte sie ihn und schätzte sie ihn. Und irgendwann hat sie sich dann doch von der Missgunst ihres Vaters anstecken lassen, nachträglich sozusagen. Und da gibt es doch diese phänomenale Szene, wo es David beim zweiten Versuch gelingt, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Ja? Nachdem das erste Mal ein Riss passiert ist, schiefgegangen ist, was? Beim zweiten Mal, der freut sich so tierisch darüber, dass das gelungen ist. Ja? Dieser kurze Weg, das sind gar nicht so viele Kilometer, der hat ja alle sechs Schritte dann Opfer gebracht, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja? Und in Priesterkleidung mit dem leinenen Ephod tanzt David vor der Bundeslade her und flippt schier aus, dass das gelungen ist, in seine direkte Umgebung diese Lade, die am Berg Sinai von Gott mit den Tafeln bestückt ist, die Gott selbst mit seinem Finger geschrieben hatte. Und er freut sich so darüber und tanzt und so weiter. Ja? Ist ein geistlicher Vorgang. Aber wenn du das mit weltlichen Augen siehst, ist das lächerlich. Es ist blasphemisch für manche. Wie kann man tanzen im Gottesdienst? Für manche ist es lästerlich, für manche ist es lachhaft, naiv, was weiß ich was alles. Ja? Aber es hat ja eine geistliche Dimension. Und es hat auch eine geistliche Konsequenz. 2. Samuel 6, vielleicht lesen wir da mal rein. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, 2. Samuel 6, Vers 16, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster. Die hatten damals schon Fenster, gell? Wusstet ihr das? Ja, genau, vielleicht keine Dreifachverglasung, aber Fenster. Da schaute sie durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen. Und ihr Herz könnte auch hüpfen. Er sagt, auch. Mein Mann hat so eine Freude am Herrn. Erst mal ehrlich, was kann es für eine Frau Schöneres geben, als dass sie merkt, dass ihr Mann so eine unbändige Freude am Herrn hat. Kein Jammerlappen ist, kein rein intellektueller Typ, der gar keine persönliche Beziehung zum Herrn hat. Was ist das für ein Geschenk? Also ich finde, die kann man beneiden, einen Mann zu haben, der so dem Herzen Gottes so nahe ist. Später heißt es ja auch nach dem Herzen Gottes. Aber bei ihr kommen ganz andere Gedanken. Ganz andere Gedanken. Und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Dann springen wir nach Vers 20. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, er ist noch ganz so im Flow und ist noch ganz ergriffen von dieser Situation. Da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Wow, damit hat er nicht gerechnet. Hat das schon mal jemand erlebt? Du bist auf Wolke 7, kommst von der Freizeit, von der Konferenz zurück und da irgendeiner, das kann auch ein Christ sein, haut dir einen, so einen Waschlappen durchs Gesicht, ja, dass du gar nicht denkst, sag mal, ist der überhaupt gläubig? Also wir haben doch den Herrn erlebt und so, ja, irgendwas ganz weltlich. Die ist natürlich wegen der Mägde und dann hat sich entblößt und wer weiß, der macht dann mit anderen Frauen vielleicht mal rum und so. Die Sorge mag ja gar nicht so unberechtigt sein, aber die hat das nicht geistlich bewertet, was da passiert ist. David aber sprach zu Michal, vor dem Herrn, das ist doch vor dem Herrn gewesen. Ich habe an überhaupt nichts Böses oder irgendwas gedacht. Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater Saul und vor seinem ganzen Haus, dem Stamm Benjamin, erwählt hat und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Ein spielender König. Ja gut, Friedrich der Große hat auch Querflöte gespielt, aber ansonsten Kriege geführt. Ja, das widerspricht sich nicht unbedingt. Ich will noch viel geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Und bei den Mägden, von denen gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Das zu sehen, die werden mich nicht verachten. Und dann steht nur noch der letzte Vers in diesem Kapitel, ganz lakonisch. Das ist ein sehr ernster Vers, finde ich. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Was hat das damit zu tun? Hey, sag mal ehrlich, was hat denn das damit zu tun? Ach so, der Vollständigkeit halber. Übrigens, sie hatte kein Kind bis zum Tag. Das ist ja damals ein bisschen ungewöhnlich. Später zieht sie anscheinend die Kinder ihrer Schwester auf. Weshalb manche denken, da wäre ein Widerspruch in der Bibel. Ganz nebenbei. Geistliche Verachtung macht unfruchtbar. Okay? Irgend sowas steckt da drin. Gott hat verhindert, dass diese Symbiose von Juda und Benjamin zur Nachkommenschaft führt. Da ist irgendwas drin. Da ist irgendwas ganz Interessantes drin. Also ich kenne auch Leute, die sich zu sehr lustig gemacht haben über charismatische Schwärmerei, die dann irgendwann unfruchtbar geworden sind, auch geistig, sag ich mal, oder komplett aus dem Verkehr gezogen wurden. Wie auch immer. Nach dem Tod Jonathans, ja, ging es noch weiter, das will ich jetzt nicht zu sehr ausführen, da gab es ja noch einen Ischboschet, vielleicht habt ihr den Namen mal gehört, ein Sohn Sauls, der tatsächlich wie so ein Antikönig unter Abners Leitung, ja, dem Feldhauptmann von Saul, hochstilisiert wurde zum König. Und dann gab es eine Zeit lang so eine parallele Rivalität zwischen den beiden Stämmen. Und irgendwann kriegt der Joab, der Cousin von David, zu viel und ermordet einfach den Abner und später wurde auch der Ischboschet ermordet. Viel Blut vergießen. Für David ist das ganz, ganz bedauerlich. Er ist ganz geschockt darüber, weil er weiß, dass durch die Hand Gottes er zum Königtum kommt, nicht durch menschliche Macht, durch menschliche Gewalt und Mord und alles sowas. Und tatsächlich erkennt das Volk, dass er loyal zu Gott und auch eigentlich zum Stamm Benjamin steht, wo ja der Jonathan war, den er so liebte und so weiter. Und tatsächlich wird der Stamm Benjamin im Königtum von David der treueste Stamm, der zu ihm hält. Ja, im Endeffekt. Sogar nach der Reichsteilung. Zwei Generationen später, Salomo wird König, hat ein Riesenreich. Danach Rehabeam, das Reich wird geteilt durch die Dummheit von Rehabeam, einem unreifen Leiter, ja, kann man eigentlich sagen. Falsche Ratgeber und so weiter. Wisst ihr auch alles. Gell? Und dann wird das Reich Israel ja geteilt in zwei Hälften. Das Nordreich und das Südreich. Das Südreich ist Jerusalem, die Hauptstadt, der hohe Priester, der Stamm Juda und der Stamm Benjamin. Und das Nordreich sind die 10 Stämme, die andere das sogenannte 10-Stämme-Reich. Ja? Also sind die wieder im Zwist, sind die wieder auseinanderdividiert worden. Ziemlich traurige Sache. Also man kann da eigentlich so zusammenfassend sagen, wenn diese beiden Stämme nicht gegeneinander kämpfen, stattdessen füreinander einstehen, sind sie stark und werden sie einander zum Segen. Das will Gott eigentlich. Und wie gesagt, das ist so mit Geschwistern, mit Stämmen im Volk Gottes. Da gibt es auch Kirchen, Gemeinden, Blöcke, die sich streiten, die auseinander dividieren, einander bekämpfen und sogar verunglimpfen können. Aber das wird ihnen nicht zum Wachstum verhelfen. sogar diese, ich musste sogar an diese Abspaltung der Heidenchristen von den Judenchristen denken. Irgendwann im 4. Jahrhundert spätestens war das komplett auseinanderdividiert. Es gab immer noch jüdische Gläubige an Jesus, aber die hatten mit der Kirche, katholischen oder wie auch immer die Kirche dann hieß, nichts mehr zu tun. Und dadurch hat sich diese Judenverfolgung auch im Mittelalter entwickelt, die sehr stark von der Kirche ausging. So etwas wie Juda gegen Benjamin oder Benjamin gegen Juda. Und es ist immer eine Frage der Entscheidung. In meiner Familie gab es auch Nazis, ja, die stramm also für die Ziele von Adolf Hitler gekämpft haben, auch ihr Leben dafür gelassen haben übrigens. Zwei Brüder sind im Krieg gefallen. Ja. Aber es gab eben auch diese Tante, die in der bekennenden Kirche war, und meine Mutter selbst, ja, die sich dagegen entschieden hat und Israel gesegnet hat und gesagt, das ist ein Segen, ja, dass wir mit diesem Volk in Beziehung treten können. Es ist immer spannend zu sehen, wenn jetzt so Auseinandersetzungen sind wegen Israel, auch wegen dem modernen Israel. Ja, ist immer die Versuchung groß, sich komplett von Israel abzuwenden. Ja. Ich kann mich von Einzelentscheidungen distanzieren. Ich kann sagen, diese Entscheidung von der Region finde ich nicht gut. Wie du den Benjamin Netanyahu findest und so, ist auch völlig uninteressant. Aber du kannst auch trotzdem loyal zum Volk Israel stehen, oder? Und das Volk segnen und dafür beten. 500 Jahre später, ich denke mal eigentlich, das wäre es jetzt, nein, 500 Jahre später, geht es wieder um eine Frau aus dem Stamm Benjamin, so wie die Michal, wieder aus der Familie Saul, eine Frau in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr auf die jetzt kommen würdet, sie war ihrer Herkunft nicht verachtet und auch nicht das Haus David und den Stamm Juda, und sie wird zur Schlüsselfigur der Errettung des Hauses Juda. Der König Ahasveros sucht anstelle der verstoßenen Vashti eine Frau. Und da gibt es einen Mordechai, der ihr Pflegevater war. Und über den steht in dem Buch Esther, Kapitel 2, Vers 5. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, oder Kish eigentlich. Ein Benjaminiter. Warum wird das erwähnt? Ja, weil Kish der Vater von Saul war. Da war doch was. Also solche Sachen stehen ja immer, nicht damit wir denken, ach, schon wieder Kish. Nee, da war doch was. Ja, da muss es Klick machen. Und der war mit von Jerusalem weggeführt worden, mit den Gefangenen, die mit Jecholja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren. Typisch, Benjamin und Juda war ja in Jerusalem hauptsächlich ansässig. Die hatte Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt. Und der war der Pflegevater der Hadassa. Es gibt in der Bibel Pflegeväter, Halleluja. Bei Josef wird es ja nur so angedeutet, dem Mann der Maria, aber es gibt einen richtigen Pflegevater. Das ist ein Teil meiner Berufung, ja, ganz nebenbei, Privatsache. Genau. Es ist nur eine Ermutigung, was so passieren kann, wenn du plötzlich eine Pflegetochter hast. Der Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Onkels. Der Onkel war sicherlich auch ein Benjaminiter, oder? Also der Bruder von Mordechai. Was sonst, ja. So, interessant, das ist also der Hintergrund. Sie hatte keinen Vater, keine Mutter mehr, also ein Waisenkind. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und von lieblichem Aussehen, und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und des Gesetzes bekannt gemacht worden war und viele Jungfrauen in die Burg Susa unter die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt unter der Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen. Das sind alles ganz schön moralisch für uns ganz schön anstößige Sachen, so viele Frauen und alles. Aber Gottes Hand ist irgendwie da drin. Gott kommt da gar nicht vor in dem Buch Esther, ja? Oder? Also wird gar nicht erwähnt. Das Wort Gott kommt gar nicht vor. Aber Gott hat seine Hand im Spiel. Manchmal ist er verborgen am Wirken. Und hat schon etwas vorbereitet hier. Also ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass der Mordechai und die Esther damit auch von dem Vater von Saul abstammt. Eine Benjaminiterin, die zum Segen werden soll. Wisst ihr, von wem der Haman abstammt? Der kommt da dann bei Esther vor. Haman. Ja, der hat doch so ein Pogrom, den ersten großen, wie nennt man das, systematischen, offiziellen Pogrom mit dem Siegel des Königs, des mächtigen Königes über 127 Provinzen, ja, angezettelt gegen die Juden, zur Vernichtung der Juden. Judenvernichtung ist ein ganz altes Thema, ein uraltes Thema. Gar nichts Neues. Genozid, sagen wir heute. Ja, ja, der Haman, das war ein arger Gitter. Ach, das muss eigentlich wieder klingeln. Mist. Diese Querverbindung hat man natürlich nicht, wenn man die Bibel nicht kennt. Sorry, es soll keine Publikumsbeschimpfung werden, aber Agag, da war doch was, da war doch was. Das ist doch der, den Saul verschont hat. König Saul, der Vorfahre, beziehungsweise Verwandte von Mordechai, hat den Agag verschont. Er sollte ihn vernichten. Und er hat gesagt, ach komm, sind wir mal humanistisch, sind wir mal nett, komm. 500 Jahre später kommt von dem Agagiter, den sie nicht vernichtet haben, ja, kommt dieser Pogrom. Man, ganz oft ist nämlich entweder du oder ich. Ja. Und der zettelt diesen Pogrom an und Esther tritt in den Riss für Juda, für die Juden ganz allgemein, aber der mächtigste und größte Stamm muss ja dann Juda gewesen sein. Also so wie sich Juda vor Josef in Ägypten für Benjamin verwendet hat, ist jetzt Esther bereit, die Benjaminiterin, sich für Juda vor dem König Ahasveros zu verwenden. Könnt ihr nachlesen, Esther 4, Vers 16. Sie lässt Mordechai ausrichten, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susa anwesend sind und fastet für mich. 3 Tage lang, Tag und Nacht, nicht nur Ramadan morgens, sondern Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten und dann will ich zum König hineingehen, obwohl ich das ja gar nicht nach dem Gesetz darf. Komme ich um, so komme ich um. Sie ist bereit, ihr Leben für die Brüder zu lassen. Halleluja. Das ist die Hingabe, von der Johannes geschrieben hat. Ich habe den Vers vor 14 Tagen schon mal zitiert. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, der Messias für uns. Und so sind auch wir schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Halleluja. Also das ist eine extrem positive, ermutigende Geschichte. Ja? Wie eine Benjaminiterin das Volk der Juden rettet. Und jetzt kommt meine Lieblingsfigur aus dem Neuen Testament. Wieder 400 Jahre später sitzt ein brillanter Benjaminit zu Füßen des Rabbis Gamaliel in Jerusalem. Saul von Tarsus. Saulus heißt der im Griechischen Saulos, lateinisch Saulus. Deswegen erkennt man das nicht sofort. Der hat eine glänzende Karriere schon hingelegt. Der muss mit ganz jungen Jahren, muss er schon im Sanhedrin gewesen sein, mit vielleicht 30. Ja, war schon eine besondere Ehre, Senkrechtstarter. Ja. Und da kommt ihm diese komische, verrückte Sekte, der Nazarener, komplett in die Quere. Die mischen den Laden auf, die bringen sein Leben und seine Karriere und Jerusalem und alles durcheinander. Tausende beginnen an diesen Messias zu glauben. Und hier dieser stolze Benjaminit, er verzichtet nicht auf seine Karriere. Jonathan, nein. Er sagt, das muss ausgemerzt werden vom Stiel und vom Stumpf an. Die gefährden seinen Einflussbereich. Er beschließt, diese Leute zu beseitigen. Stephanus betet für die, sie wissen nicht, was sie tun. Oder rechne ihnen diese Sünde nicht an, als er gesteinigt wird, der erste Märtyrer. Dann steht da noch, Saul hatte Gefallen daran. Irgendwo habe ich das hier, glaube ich, rausgesucht. Apostelgeschichte 7, Vers 57. Sie aber schrien mit lauter Stimme, nachdem sie die Predigt von Stephanus gehört haben. Passiert es ja heute selten bei Predigten, ehrlich gesagt. Aber das ist, dass die Leute komplett anfangen auszurasten. Aber sie schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stimmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Saul auf Hebräisch. Shaul. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder, von den Steinen getroffen und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Seine letzten Worte. Das ist stark. Und nachdem er dies gesagt hatte, entschlief er. Saulus aber, so geht es Kapitel 8, das schlägt mal eine große, fette Seite in der Bibel um, steht eine ganz große 8 drin. Also geht natürlich einfach so weiter eigentlich, ja, der Bibeltext im Griechischen. Haben wir ja keine Kapiteleinteilung. Saulus aber, für den Stephanus gebetet hatte, hatte seiner Ermordung zugestimmt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Das war jetzt seine Mission. Der hatte eine neue Mission, einen Auftrag. Ja? Das ist der gleiche Hass, den Saul auf David hatte. Wie Saul von Tarsus auf den Sohn Davids, den Messias. Das ist der gleiche Hass. So ein instinktiver Hass. Man weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Ja? Manchmal fragt man ja, wo kommt eigentlich der Hass auf die Juden her? Ist gar nicht so leicht zu erklären. Ne? Wo kommt eigentlich der Hass her? Er wurde zum treibenden Faktor der Verfolgung der Jünger Jesu. Und wisst ihr was? Jesus, der Sohn Davids aus dem Stamm Juda, er nimmt das persönlich. Für uns ist das ja, wir sind ja zeitliche Menschen, es liegt doch Jahrtausende alles so auseinander. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das ist doch was ganz anderes. Nein, Jesus nimmt das persönlich. Jesus muss doch direkt dran denken, wie Saul den Speer gegen David geschleudert hat. Da muss doch Jesus direkt dran denken. Und leidet mit. Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, er nimmt das persönlich. Er identifiziert sich mit David. Und das kommt ja zum Ausdruck in der Offenbarung. Ja, vielleicht kennt ihr diese eine Stelle aus der Offenbarung. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Also er identifiziert sich mit David, gegen den ein anderer Saul schon den Speer geworfen hat. Und jetzt kommt ein Verfolger seiner gesalbten Jünger und fängt genauso an. Und da tritt er ihn bei dieser Neuauflage, dieser Verfolgung, wie gegen seinen Vater David, tritt er ihm vor Damaskus, vor Schimann, hätte ich fast gesagt, zumindest in den Weg vom Himmel her, sodass er auf den Boden stürzt. Und da steht in der Apostelgeschichte 9, Vers 4, er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, auf Hebräisch natürlich, oder meint ihr, dass Jesus mit Paulus Lateinisch gesprochen hat oder Griechisch? Ich glaube auf Hebräisch. Shaul, er ruft ihn bei seinem hebräischen Namen, den der erste König Israels hatte. Shaul, Shaul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Ich verfolge diese komischen Verrückten da in Damaskus und in Jerusalem. Da gibt es so ein paar Spinner. Die haben es aber jetzt echt übertrieben. Die müssen aus dem Weg geschaffen werden. Die bringen uns den Laden durcheinander. Und Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Der nimmt das persönlich. Was ihr einem der geringsten Brüder getan habt, dem ihr getan. Der sagt, wer bist du? Er hört nur die Stimme, wer bist du? Wer ist das jetzt? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Du verfolgst mich. Er spürt diese Verfolgung des Königs David in sich, die Verfolgung, das Leiden seiner Jünger und tritt ihm in den Weg. Wieder war es also dazu gekommen, dass ein Saul vom Stamm Benjamin aus Neid und Missgunst den Gesalbten aus dem Stamm Juda verfolgte. Nur diesmal gibt es ein Happy End. Diesmal geht die Geschichte anders weiter. Es ist ja interessant, dass König Saul mehrere Gelegenheiten hatte, ich sag mal, sich zu bekehren. Ja, insbesondere bei den zwei Malen, wo David ihn verschont, in der Höhle Engedi und noch ein anderes Mal, zweimal hat David ihn, hätte ihn umbringen können, seinen Verfolger. Da sagt er, nein, ich werde nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Wenn, dann muss Gott das machen. Und er ruft zu ihm rüber und dann sagt er, Saul, das ist ganz gerührt, mein Sohn David, ist der Schwiegersohn, ja, und ist so ganz gerührt, aber es kommt nicht zu einer ernsten Bekehrung. Das ist immer so ein Punkt. Habe ich über die Jahre auch bei vielen Leuten gesehen. Ich habe Leute gesehen, die sich klar bekehrt haben, 180 Grad Drehung oder richtig bewusst sich entschieden haben für ein Leben mit Gott. Es gibt aber auch so viele, die waren nur berührt. Die waren total berührt. Der Saul war auch ganz angefasst, sagt man, glaube ich, heute. Er war angefasst. Mein Sohn David, warum habe ich dir das angetan? Du hast nie gegen... Er erkennt seine Schuld, er erkennt... dass er sich da verrannt hat. Das ist ein Irrweg. Und hört auch auf Anhieb ab, aber hat sich nie in seinem Herzen wirklich bekehrt und abgewendet. Das ist eine Entscheidungssache. Und dieser Saulus, der zweite, die Zweitauflage, dieser Saul in Damaskus, der kehrt komplett um. Kann ich nicht sagen, er kann auch nicht anders. Aber der entscheidet sich für den Sohn Davids. Das finde ich stark. Denn dieser Jesus, das wurde ihm dann klar, oder Ananias hat es ihm erklärt, hatte tatsächlich aus Liebe für ihn diesen Verbrechertod erlitten und auch wir sind gerettet worden aus Verlorenheit. Und alle, die heute Christen verfolgen, das sind ja alles Leute, für die eigentlich Jesus gestorben ist, wie bei Saulus. Das sind ja alles Leute, die ja tatsächlich von Jesus eigentlich schon die Errettung vorbereitet bekommen haben und für die gebetet wird, wie Stephanus gebetet hat. Und immer wieder kommen auch welche von ihnen zum Glauben. Sonst würde man ja die Geschichte von diesem IS-Kämpfer aus Algerien nicht kennen, ja, der einen russischen, der einen US-amerikanischen GI exekutiert hat, der ihm vorher noch eine Bibel gegeben oder ein Neues Testament in die Hand gedrückt hat, seine Bibel aus seinem Dings. Und er hat ihm gesagt, also wenn ich jetzt hier umgebracht werde, ja, dann die Bibel brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Weißt du was, ich schenke sie dir. Du spinnst wohl. Und was. Na gut, hat er aber irgendwie mitgenommen. Irgendwann dreht sich das Blatt. Ja, das gibt es natürlich immer wieder mal. Ist doch herrlich, oder? Und aus diesem großen Pharisäer Saulus mit einer verheißungsvollen Karriere wurde ein kleiner Paulus. Paulus heißt der Kleine. Er hat ja extra sich diesen Namen gegeben oder geben lassen. Und dieser Mann aus dem Stamm Benjamin, ich finde das so symbolisch, er dient ab sofort dem Sohn Davids. Wie einst Jonathan hat er zugunsten des Messias, des Gesalbten aus dem Stamm Juda, seine Karriere hinten angestellt und aufgegeben und gesagt, ich sag doch einmal, ich achte das für Dreck, was ich im Judentum erworben habe. Aus heutiger Sicht, angesichts von Jesus, ist das doch alles Pillepalle, könnte man salopp sagen. Aber der vergisst das nie, diesen Zusammenhang. Denkt mal, ich lese euch mal nur mal diesen Anfang vom Römerbrief nochmal vor. So fängt der Römerbrief an, der berühmte, bekannte Römerbrief. Paulus, ein Apostel Jesu Christi oder Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Jetzt kommt es, Vers 3. Römer 1, Vers 3, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Warum schreibt er das? Wen interessiert das in Rom, aus welchem Stamm der Messias hervorgegangen ist? Ja, das hat seinen Grund. Dem diene ich jetzt. Ich bin ein Knecht von diesem Messias aus dem Stamm Juda. Aus dem Samen Davids. Da dreht sich ja der andere Saul heute noch im Grab um. Und erwiesen ist als Sohn Gottes, er hat ja diese doppelte Identität, er ist natürlich auch der Sohn Gottes, nicht nur auch, sondern ja, in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, ja, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Letzten Endes muss man ja sagen, er hat sich klein gemacht, ja. Aber jetzt mal ganz genau genommen, wenn man so nach den einflussreichsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte fragt, ja, also Menschen, welche Menschen hatten eigentlich am meisten Einfluss auf die Entwicklung der Menschheitsgeschichte? Da gehört Paulus zu den Top Ten, muss man ja mal sagen. Ja. Also der Herr hat ihn groß gemacht, diesen Benjaminiten. Und sein Königreich blühte auf, so wie das Königreich damals aufblühte, wenn der Stamm Benjamin und der Stamm Juda zusammenarbeitete. Halleluja. Er gab dem Messias aus dem Stamm Juda die Ehre und gab sogar sein Leben für ihn hin nachher. Ja, wie eine Königin Esther. Das geschieht nicht durch Hass, das geschieht nur durch die Liebe Gottes. Wir können uns immer entscheiden, ob wir dem Herrn gegenüber und auch zueinander wie ein Saul oder wie ein Jonathan sind. Ist immer so, der eine entscheidet sich so, der andere so. Oder bei den Frauen, eine Michal oder eine Esther. Zwei Frauenfiguren aus demselben Stamm, aus dem Stall kann man auch sagen. Oder ob du ein Saulus oder ein Paulus sein willst. Wir können jederzeit, das geht ganz schnell, schneller als man nicht denkt manchmal, Neid und Hass aufkommen lassen. Oder wir entscheiden uns für Wohlwollen, zu segnen, Großzügigkeit und auch für Hingabe. Ich weiß, letzten Endes geht es nicht primär darum, wie wir jetzt zum Haus Juda stehen, aber letzten Endes ist das ja der königliche und messianische Stamm. Jesus bezeichnet sich selbst als Repräsentant des Geschlechtes David, dieser Wurzel. Und zugleich ist er der Sohn Gottes. Und am Ende der Zeiten, deswegen gerade in der Offenbarung wird das ja erwähnt, weil das die letzte Zeit ist, wo das nochmal hervorgekramt wird, ja, da heißt es doch bei dieser Vision, die Johannes auf Patmos hat, in der Offenbarung 5, Vers 5, einer von den Ältesten sprach zu mir, der hat angefangen zu weinen, der Johannes, weil er merkte, da muss jetzt was passieren, aber keiner ist würdig, das in Bewegung, in Gang zu setzen. Wer hat die Autorität, diese letzten Ereignisse der Endzeit in Gang zu setzen? Dann sagt einer von diesen Ältesten, weine nicht. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ich weiß, habt ihr schon mal eine Vision gehabt? Wenn man so eine Vision sieht, ist man ja meistens außen vor und sieht etwas, so eine Szene, ja, an sich vorbeigleiten. Und das Komische ist, dass aus dieser Vision heraus einer von den 24 Ältesten mit ihm in einen Dialog tritt. Das ist ganz irre. Also der tritt quasi aus dieser Vision heraus auf ihn zu. Das ist verrückt, ja. Bei Hesekiel ist umgekehrt. Er ist plötzlich in der Vision drin. Also er kommt da plötzlich drin vor. Also das übersteigt unsere Vorstellungskraft, glaube ich. Jedenfalls sagt er, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Warum denn der Löwe? Der Löwe, welcher Löwe? The Lion and the Lamb. Ja, ja, weil Jakob doch die Söhne Israels, seine Söhne gesegnet hat. Und gesagt, über den Stamm Juda ausgesprochen ist, dass es ein Löwe ist. Ja? Und deswegen ist das in Jesus Wirklichkeit geworden. Der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Wäre schön, wenn man die Stelle sehen würde, Offenbarung 5, Vers 5. Da steht extra nochmal die Wurzel Davids. Also es wird nochmal drauf Bezug genommen. Genau auf diesen Kontext. Ob man das jetzt versteht oder nicht als Heidenchrist. Aber da ist der rote Faden, der sich durch die ganze Geschichte durchzieht und am Ende, ganz am Ende, nochmal Wirklichkeit wird, weil die Ereignisse der Welt werden sich, das merkt man auch jetzt schon, in Jerusalem und in Israel vollenden. Eines Tages nach Sacharja 12 werden alle Völker gegen Israel sein, auch die Amerikaner. Die anderen sowieso, aber auch noch viele andere, auch Deutsche, alle möglichen Nationen. Aber da wird Gott eine feurige Mauer um Israel herum sein. Deswegen brauchen die keine Angst zu haben, wenn die abspringen. Oder irgendjemand. Die sind nicht von der Freundschaft dieses oder jenes Stammes abhängig. Weil Gott eine feurige Mauer um sie sein wird. Und die Vollendung der Geschichte ist im Stamm Juda in Jerusalem. Und er wird auf den Ölberg zurückkommen. Ja, als der Sohn Davids. Und vorher wird er diese Siegel, dieses Buches, diese geheimnisvollen brechen. Wir wollen loyal zu ihm sein, aber das auch als Vorbild nehmen. Diesen Saulus auch. Guck mal, der hat sich umentschieden. Ich will das, was er will. Christus ist mein Leben. Der Sohn aus dem Stamm Juda, der Sohn Gottes, der Sohn Davids. Ihm will ich dienen, ihm will ich meine Kraft geben. Ja? Aber auch so, dass so genauso in dieser Gesinnung auch das Wohl des Bruders, das Wohl des anderen, das Wohl des Reiches Gottes zu suchen, uneigennützig, von sich wegzusehen. Der Herr kann dich trotzdem groß machen und der wird dich versorgen, der wird trotzdem an dich denken und er vergisst und versäumt dich nicht. Ja? Aber das ist so die Gesinnung, die hier so sehr krass in sehr unterschiedlichen Bildern uns von der Bibel über diese beiden Stämme so angeboten wird, als positives Ergebnis von dieser ganzen langen Geschichte dieser Stämme. Und nehmt das bitte mit, dass ihr euch auch zu entscheiden habt. Ob ihr für diesen Sohn Gottes, den Sohn Davids seid oder eben auf der anderen Seite stehen wollt. Jetzt ist ja die WM, kann man gar nicht übersehen, denkt ja auch so Rivalitäten, ja? In so einer Nationalmannschaft, oder? Gibt es auch so Rivalitäten, so dieser, man sagt mal den Bayern-Block, und die Dortmund-Connection und die Stuttgarter und so, ja. Ja, und die rivalisieren ja das ganze Jahr über und plötzlich so bei der WM sind sie alle friedlich vereint, gell? So ganz fröhlich. Gell? Ja, gibt's ja auch dann, wird da gerungen um Stammplätze und so, ja. Finde ich übrigens bis jetzt toll, wie der eigentlich nominierte Torwart sich da so bis jetzt ganz loyal und demütig verhält. Das ist gar nicht so einfach, finde ich, ja, ehrlich gesagt. Aber dann gibt es auch diese Szene, wie dann ein Dortmunder Spieler mit einem Bayern-Spieler nach dem Spiel zu Gott betet, öffentlich zu Gott betet. Der Felix Metscher und der Jonathan Tah. Den haben sie auseinandergepflückt, ja, weil der ein bisschen, ein bisschen ungeschickt sich hier und da ausgedrückt hat vielleicht. Aber ist ein feiner Kerl eigentlich, auch als Bruder, als Christ. Aber Jonathan Tah hat auch gesagt, ja wieso, warum soll man nicht beten vorm Spiel? Ja, das bringt ja nicht nur Freunde ein. Aber stell mal vor, rivalisieren sie eigentlich, was ihre Mannschaften angeht. Aber das finde ich so symbolisch, dass sie durch Jesus auch vereint sind. Das ist so ähnlich wie der Gebetskreis im Deutschen Bundestag, den Hermann Gröhe viele Jahre mitgeleitet hat. Man glaubt gar nicht, wer da alles dabei ist, aus welchen Parteien da alles Leute dabei sind. Glaubt man gar nicht. Die fetzen sich da auf offener Bühne, da im Parlament. Gell? Aber manchmal gibt es 8 Uhr morgens das Morgengebet. Parlamentarischer Gebetskreis. Wer war das doch gleich? Ach, egal. Horst Waffenschmidt hat das begonnen und Hermann Gröhe hat das dann übernommen. Ja, und da kann man einander segnen. Also, und plötzlich kann man mehr erreichen. Plötzlich kann man an bestimmten Punkten an einem Strang ziehen. Und so ist das auch für uns als Christen in der Gemeinde und wo auch immer Gott uns hinstellt. Das nochmal so ganz am Rande. Aber es ist immer eine Entscheidungssache. Du kannst so und so abbiegen, auch bei diesen Themen oder auch bei diesen sich andeutenden Rivalitäten. Lass uns ins Gebet gehen darüber. Amen.